Halleluja. Sehr schön. Johannes 3, Vers 16 bis 21. Johannes 3, 16 bis 21. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Amen. Das ist vielleicht nicht ein ganz klassischer Weihnachtstext, aber ein Text, der Antwort gibt auf die Frage, was steht dahinter? Was war Gottes Plan? Was hat ihn bewegt, seinen Sohn zu senden oder als Gott, der Sohn, selber zu kommen an Weihnachten? Wir sehen hier, die Liebe kommt, die Rettung kommt und das Licht kommt. Die Liebe kommt, Weihnachten, das Fest der Liebe, das hat sich rumgesprochen. Die Liebe hat auch irgendwie was mit Schenken zu tun, ja, das ist auch, hat sich auch durchgesetzt, diese Erkenntnis. Aber was für eine Liebe ist das? Und was für Geschenke sind das? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht etwas, Gott sendet nicht Grüße, Gott schickt nicht alle Jahre wieder das Christuskind, um irgendwelche Waren abzuliefern, sondern Gott gibt sich selbst. Das Christuskind kommt auf die Erde nieder, ja, wo wir Menschen sind, und wird einer von uns und kommt, um zu sterben. Das habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört, aber es ist trotzdem wahr, die Krippe und das Kreuz sind aus demselben Holz gemacht. Der holde Knabe im lockigen Haar ist derselbe, der verspottet, misshandelt und gekreuzigt wird. Aus Liebe für uns. Nicht für die, die brav waren. Das heißt nicht so sehr, hat Gott die Braven geliebt oder die Frommen oder die Gläubigen oder die in den reichen Ländern oder die in den armen Ländern. Gott hat die Welt geliebt, die er gemacht hat. Alle Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind. Und das sind alle Menschen. Er kommt und er schenkt sich selbst. Und dann schenkt er noch mehr. Wenn man das noch steigern könnte. Hier bei Johannes ist die Richtung gab, glauben, haben. Ja, gab, glauben, haben. Er gab, damit die, die glauben, haben. Hinter der ersten Gabe verbirgt sich die zweite, ewiges Leben. Und das heißt nicht einfach nur für immer da sein. Kann man sich überlegen, wie attraktiv das ist. Ne? Wenn Leute stellen sich das dann vor, in so einer Welt wie dieser, immer da sein, weiß ich nicht. Sondern es geht darum, dass wir für immer bei ihm sind. Dass wir für immer sein Leben leben. Sein neues Leben. Und dann ist ewig gar nicht in erster Linie eine Zeitkategorie. Das ist es auch, wenn man da überhaupt dann noch in der Ewigkeit von Zeit reden kann. Aber es ist vor allem eine Qualität, die ausgesagt wird. ewiges Leben vom Ewigen, der sein Leben gibt. Im Gegensatz zu der Vergänglichkeit, zu der Flüchtigkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Jesus bietet Leben an in Ewigkeit, Leben denen, die sonst verloren wären, getrennt von Gott in Ewigkeit, der Flüchtigkeit unterworfen in Ewigkeit, ohne Hoffnung in dieser Welt und in der nächsten. Fragte mich neulich jemand, ja, wie kann das sein, dass Gott Leute dann verdammt und in die Hölle wirft und so weiter? Menschen wenden sich ab von dem lebendigen Gott. Und in dieser Welt erleben Menschen immer noch die Güte Gottes, auch wenn sie ihn gar nicht kennen. Jesus sagt, Gott lässt regnen auf Gerechte, auf Ungerechte. Und in der Ewigkeit sind Menschen, die sich von Christus abgewandt haben, eben völlig abgeschnitten von ihm, von dem Leben, was er gibt. Und das allein ist schon die Hölle, die totale Gottesferne. Und das ist die harte Realität an Weihnachten. Wir brauchen das, dass da einer kommt. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Weihnachten oft so verkitscht ist, dass wir diese Botschaft gar nicht hören wollen. Also wir, ne? Gesellschaft oder so, ich sage jetzt nicht du. Und dann eben irgendwas anderes an die Stelle packen. Und das ist dann eine sehr harmlose Botschaft meistens. Wo dann die tiefe Erkenntnis ist, man sollte ein bisschen netter sein zu seinen Mitmenschen. Das ist besser als nicht netter zu sein. Ja, also es ist ja gut, aber es geht so viel tiefer. Aber dazu muss ich erkennen, dass ich das brauche. Der Skandal dieser Botschaft des Retters ist, dass mir gesagt wird, ey, du brauchst einen Retter. Du gehst wandern irgendwo in Bergen und jemand kommt und sagt, ich bin hier, um dich zu retten. Sagst du, ich kenne mich hier gut aus und so, was hast du für ein Problem? Nein, du bist des Todes. Das muss man erstmal an sich ranlassen, diese Botschaft. Und viele tun sich da verständlicherweise schwer. Viele hier haben sich vielleicht lange da gewehrt. Aber es ist wahr, ohne ihn schaffen wir es nicht, ohne ihn sind wir mit unserer Kunst am Ende. Aber der, ohne den es nicht geht, der kommt. Und er kommt als Kind in die Krippe, in die Niedrigkeit im Stall. Die Liebe kommt und sie kommt zu denen, die sie im Vertrauen empfangen. Die Liebe kommt und damit kommt die Rettung. Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe. Gibt es die ganzen Rom-Coms, die dann laufen. Aber es ist eben eine tiefe Liebe. Und Weihnachten ist das Fest der Rettung. Euch ist heute der Heiland. Gut, das versteht wieder keiner. Euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids. Nicht, euch ist ein holder Knabe im lockigen Haar geboren. Guck mal, wie niedlich. Nein, ein Retter. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, das Schlimme an dieser Botschaft ist, dass wir einen Retter brauchen. Dass wir ohne ihn verloren sind. Dem Gericht der Strafe Gottes unterworfen sind für unsere Sünde. Und ja, da gehe ich auch einen Schritt weiter, als eben habe ich gesagt, Hölle, Trennung von, also selbstgewählte Trennung von Gott, das ist schlimm genug. Aber es gibt auch diese Dimensionen im Wort Gottes sehr klar und die dürfen wir auch nicht verleugnen, dass Gott tatsächlich straft. Und es ist eine gerechte Strafe eines gerechten Gottes. Und wir wünschen uns das manchmal, dass ein gerechter Gott endlich mal aufräumt, wenn wir uns so in die Welt gucken, aber wir meinen dann in der Regel nicht uns selber, sondern bei den anderen sollte er mal bitte aufräumen. Könnt doch mal den Putin besuchen oder keine Ahnung, ne? Sucht dir was aus. Aber dann, wenn er so anfängt, dann hört er bei dir auch nicht auf, wenn du nicht den Retter hast. Wir sind rebellisch gegen Gott. Wir sind voll in dieser Linie von Adam und Eva drin, dass wir so sein wollen wie Gott. Selber entscheiden. Und damit sind wir, und Johannes lässt hier keinen Zweifel dran. Wir zitieren meistens den ersten Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Aber die andere Seite ist eben, kommt dann sofort auch, dass das, der nicht glaubt, unter dem Gericht ist. Also das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dieser Retter ist gekommen. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Nicht um die Welt zu richten, eben wie ich gerade gesagt habe, um mal ordentlich aufzuräumen, reinzuschlagen, da müsste doch mal, warum tut er denn nichts? Und das ist, Leute, die sich das wünschen, haben es meistens nicht ganz zu Ende gedacht, was bei diesem Aufräumen, also er hat mal ganz aufgeräumt, 1. Mose 6 bis 9 kann man das nachlesen, eine weltweite Flut und so, da blieb dann eben auch nichts stehen. Wie gut, dass er als Retter kommt, dass er sich selber hingibt. Nicht als der berühmte Polizist, der wartet voller Vorfreude, dass du wieder was falsch machst, damit er dir eine reinhauen kann, sondern er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um die Welt zu retten. Und das ist seine Leidenschaft. 1. Timotheus 2, 3 und 4. Gott, unser Heiland, unser Retter, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder 2. Petrus 3, Vers 9. Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Petrus sagt übrigens fast 2000 Jahren, deswegen ist noch Zeit, deswegen wartet Gott noch. Deswegen ist noch nicht die Geschichte zu Ende. Wenn Leute sagen, ja, warum kommt er denn nicht, warum kommt er denn nicht? Weil er noch geduldig ist. Und ja, in der Geduld lässt er dann auch manche viel Schlimmes zu. Aber er will, dass Menschen noch zu ihm umkehren. Und das ist eine Leidenschaft, die begegnet uns immer wieder in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Da ist Gott im Garten, der den Menschen sucht. Adam, wo bist du? Er nennt ihn, spricht ihn beim, er schickt nicht einfach irgendwelche Truppen los, um den jetzt zur Strecke zu bringen, sondern er sucht ihn, spricht ihn mit Namen an. Wo bist du? Er gibt ihm die Chance, selber zu sagen, was gelaufen ist. Er weiß ja, was geschehen ist. Er weiß, wo Adam ist. Wir spielen da nicht Verstecken. Aber er sucht die Begegnung. Oder liest die Propheten. Das ist oft zäh, das ist oft schwierig. Ich bin gerade in Hesekiel und ich denke, es wäre eigentlich schön, wenn ich so durch die Bibel lese, wenn Hesekiel ein paar Kapitel weniger hätte, so, weil es ist ganz schön lang und vieles ist ganz schön schwer. Und manches lese ich und denke, okay, weiter. Aber zwischendurch trifft es dich. Wenn du siehst in den Propheten, wie Gott um seine Menschen ringt, wie ein betrogener Liebhaber, der die Liebste doch nicht aufgibt. Und dann im Schmerz ausruft, Hosea 10, Vers 9 zum Beispiel, Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Das ist nicht eine besserwisserische oder herablassende Haltung, oder ihr habt es ja wieder nicht kapiert, selber schuld, sondern es ist dieses Leiden. Ja, wir haben jetzt hier, ihr habt ja von mehreren Eltern gehört eben. Vielleicht Eltern, die über ihre Kinder weinen. Gibt es ja auch. Sag, was tust du da? Eben nicht, ich muss hier dir einmal bestimmen, wie du dein Leben zu leben hast, sondern ich leide mit, auch an deinen falschen Entscheidungen. Wir sehen das dann am Ende beim Sohn Gottes selbst, der über seiner Stadt Jerusalem weint und klagt. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Also Gottes Herz brennt von, früher hat man gesagt, Retterliebe für seine Menschen. Nicht, weil er uns bräuchte, nicht, weil er dann einen Mangel hat, findest du auch, wenn du Psalmen liest oder die Propheten, ja, was wollt ihr mir denn für Opfer bringen? Glaubt ihr, dass mir was fehlt? Dass ich dann, also es gibt so in den Mythen um Israel rum, bei den Babyloniern. Da gibt es auch so diese Sintflutgeschichte Gilgamesch. Und es geht los, weil die Götter sauer sind, dass die nichts mehr zu essen kriegen, weil die Menschen aufgehört haben, Opfer zu bringen. Und dann sind die irgendwie sauer und dann fluten die alles. Sehr kleines Gottesbild. Die haben Hunger und dann sind die so, kennt ihr das, so hangry, ja? Und dann, nein, er braucht nichts. Aber er will uns. Er will die Gemeinschaft mit uns. Sein Herz brennt aus reiner Liebe. Jesus kommt, um zu retten. Und doch bleibt die Realität des Gerichtes bestehen für die, die es nicht annehmen, für die, die nicht glauben. Und dieses Gericht vollzieht sich schon in ihrer Antwort, weil sich im Angebot von Jesus die Geister scheiden. Hier Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist die Linie zwischen Licht und Finsternis. Aber Weihnachten heißt auch, das Licht kommt. Haben wir vorgestern schon hier drüber gesprochen. Das Licht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Wir sehen, dass auf dem Feld die Klarheit des Herrn umstrahlt die Hirten plötzlich. Das ist plötzlich wie auf so einem Fußballfeld mit Flutlicht angeht. Und so kommt Jesus mit seinem Licht in diese Welt und in unser Leben. Und wenn Jesus mit seinem Licht kommt, gibt es immer eine zweifache Reaktion. Da scheiden sich tatsächlich die Geister. Es gibt die einen, die zurückschrecken vor diesem Licht, aus Angst bloßgestellt zu werden. Und es gibt die, die sich dem Licht zuwenden, so wie die Sonnenblume der Sonne. Und annehmen, ja, da ist Leben. Und das ist nicht die Trennung zwischen den Braven und den Bösen oder zwischen denen, die schon immer tugendhaft gelebt haben und einen guten Ruf haben und den verkrachten Existenzen auf der anderen Seite. Oft sind es ja gerade die verkrachten Existenzen, die als erstes begreifen, dass sie Jesus brauchen. Wenn Jesus die Geschichte von dem Vater und den zwei Söhnen erzählt, ist der, der den Beinamen der Verlorene bekommen hat, der, der ja, sich viel mehr bewegen lässt, am Ende am Herzen Gottes ist. Bei dem Älteren ist die Frage, bleibt die Frage offen in der Geschichte. Ein Kapitel weiter hier in Johannes ist diese große, großartige Geschichte von Jesus und der Samariterin. Und am Ende, und ja, wenn ihr sie nicht immer vor Augen habt, lest mal Johannes 4, es lohnt sich wirklich. Am Ende läuft diese Frau nach einem längeren Gespräch mit Jesus in die Stadt, wo eigentlich keiner mit ihr reden wollte. Und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Also Jesus ist mit seinem Licht in das Leben dieser Frau gekommen, auch in ihre Dunkelheiten. Und sie hätte auch sagen können, Unverschämtheit, was geht sie überhaupt nichts an, wer sind sie überhaupt? Aber sie ist im Tiefsten getroffen und sagt, wer ist das? Ist das der, auf den wir gewartet haben? Ist das der, der uns Leben bringt? Nach allem Zerbruch, nach allen Lügen in ihrem Leben, wo sie selber schuldig geworden ist, wo andere an ihr schuldig geworden sind. Wenn sie vier Männer gehabt hat, dann ist das in der damaligen Kultur, war das Sache der Männer vor allem. Aber jetzt erfährt sie, die Wahrheit macht frei. Ja, und auf der anderen Seite sind die, die eben den schönen Schein wahren wollen. Sie sagen, das ist jetzt aber ein bisschen extrem. Ja, die haben frommes Vokabular gelernt oder auch nicht, aber sind mit sich zufrieden. Die werden das wahre Licht fürchten, weil es ihre wahren Motive offenbart. Die wollen die Diagnose über ihren Zustand gar nicht hören. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? So kann man über die Frage ein bisschen nachdenken. Will ich das eigentlich wissen? Will ich mich in sein Licht stellen? Oder sage ich, nee, ich bin mit meinen eigenen Gedanken über mich eigentlich ganz zufrieden. die will ich mir nicht durcheinander bringen lassen. Aber ja, wenn der Retter vor der Tür steht und du weist ihn ab, weil du nicht eingestehen willst, dass du Rettung brauchst, ja, wer soll dann noch retten? Gott kommt in die Welt. Und langsam, Schritt für Schritt, kommen die wahren Verhältnisse ans Licht. Das passiert, wenn das wahre Licht erscheint. Da ist ein junges Mädchen, von dem keiner jemals gehört hätte, das hoch geehrt ist. Da sind diese harten Männer vom Rand der Gesellschaft, die plötzlich im Zentrum der Weltgeschichte stehen. Da ist ein obdachloser Flüchtling, der Retter der Welt wird. Und da sind Könige, Kaiser, Statthalter. Die sind nur noch Namen in Geschichtsbüchern. Und auch in den Geschichtsbüchern stehen viele von ihnen nur noch drin, weil sie in der Geschichte von diesem obdachlosen Flüchtling vorkommen. Sonst würde keiner mehr sich über irgendwas von, das jedes Jahr von Quirinius erzählt wird, liegt nur an diesem seltsamen Untertan, mit dem keiner gerechnet hatte. Das Licht kommt in die Welt. Die Rettung kommt in die Welt. Die Liebe kommt in die Welt. Ja, gebe Gott, dass wir ihn, der da kommt, einlassen. Amen. Jesus, wir geben dir die Ehre, dass du dieser Retter bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir Leben haben dürfen in dir, dass wir Hoffnung haben dürfen in dir. Und Herr, du rufst uns auch, das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das sind Menschen, denen wir begegnen. Danke, dass du mit deinem Licht in uns lebst, die wir zu dir gehören. Und danke, da, wo wir selber noch am Struggeln sind, wo wir ja auch Angst haben vor diesem Licht. Da offenbar uns deine Gnade, mit der du uns begegnest, deine Liebe. Leite uns dahin, dass wir uns öffnen können für dich, für dein Licht. Danke, dass du es machst, Herr. Amen.